Wer beurteilt, was normal ist? Wohl gibt es Kriterien dafür, wann es angebracht zu sein scheint, dass man Menschen in die Psychiatrie einweist. Aber dies ist eine heikle Frage, weil es um die Einschränkung von Menschenrechten geht. Natürlich ist der Schutz von Dritten oder des Patienten selbst ein gutes Argument für eine Unterbringung und Selbstgefährdung mitunter auch eine Rechtfertigung für medikamentöse Ruhigstellung. Herzlich willkommen bei einer Freak-Radio-Sendung aus dem ORF Kulturcafé zum Thema offene oder verschlossene Psychiatrie, mit Fragezeichen, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Doch der Grat, um zum Thema zurückzukommen, ist schmal. Angehörige und Betroffene urgieren in manchen Fällen, dass es übertriebene Ruhigstellungen gibt und sie vermuten, dass dies eher geschehe, um die finanzielle Ressource des Personals zu entlasten, als aus medizinischen und sozialen Gründen. Es gibt viele Geschichten über Psychiatrie. Über andere Geschichten oder auch über diese Geschichten möchte ich heute in der Diskussion mit Herrn Dr. Georg Psoter, den Chefarzt des Psychosozialen Dienstes in Wien und Obmann von Promente Wien, sprechen. Herr Psoter, können Sie uns zunächst kurz beschreiben, welche Aufgaben der Psychosoziale Dienst in Wien hat?
Ich möchte mich vorweg einmal für die Einladung ins Radiokulturcafé des ORF bedanken bei Ihnen, Herr Wagner. Ja, und zu den Aufgaben des Psychosozialen Dienstes in Wien, vielleicht auch gleich in Ergänzung zu Promente Wien. Der Psychosoziale Dienst Wien ist in Form einer Krankenanstalt organisiert, also nach Krankenanstaltengesetz. Das heißt, er führt Ambulatorien in ganz Wien, die immer für bestimmte Bezirke zuständig sind. Und die Aufgabe des Psychosozialen Dienstes in Wien ist vor allem die Behandlung schwerer, aber zum Teil auch sehr schwer kranker Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen. Zunehmend ist es auch so, dass Gruppen von Menschen, die nicht so schwer krank sind, wie wir es bisher gewohnt waren, auch unsere Dienste benötigen, was auch damit zu tun hat, dass die Zahl der handelnden, niedergelassenen Fachärztinnen und Ärzte nicht so üppig ist.
Vielleicht an der Stelle gleich eine ganz wichtige Frage. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind eigentlich von psychischen Erkrankungen betroffen?
Ich möchte da mit einem Mythos aufräumen, nämlich mit dem Mythos, dass psychische Erkrankungen so selten wären. Psychische Erkrankungen sind in Summe etwa halb so häufig wie körperliche Erkrankungen, wenn man es einmal ganz salopp formuliert. Und psychische Erkrankungen sind wesentlich häufiger als allgemein angenommen. Also die Mehr, dass es irgendwann einmal im Leben jeden Vierten betrifft, ist überholt. Wir haben keine österreichischen Zahlen, aber es gibt deutsche Zahlen aus den letzten 10 Jahren, die in etwa, was die letzten 3 Monate betrifft, knapp 20% ergeben im Ablauf eines Jahres, also 12 Monate zurück. Man nennt das Prävalenz, wie viel Prozent der Bevölkerung hatten da Erkrankungen, die auch diagnostiziert worden sind, sind das über 30%, etwas über 30% und im Lebensverlauf etwa 40% der Menschen.
Also das heißt, fast die Hälfte aller Leute haben irgendwann einmal in ihrem Leben eine psychische Krise, Erkrankung oder auch mehr.
Ja, so ist es.
Vielleicht jetzt noch ganz kurz, weil ich habe Sie unterbrochen. Sie haben über den psychosozialen Dienst gesprochen, wollten noch was zu Promente Wien sagen?
Ja, Promente Wien hat ein breit gefächertes Angebot. Das ist nicht auf Krankenanstaltenbasis, also jetzt nicht im Sinn der Behandlung geführt wird, sondern wo es sehr viel um Freizeitgruppen, Beschäftigungsgruppen, soziale Begleitung inklusive der Hereinnahme von ehrenamtlichen Helfern geht, die aber nicht ungesteuert dann tun, sondern supervidiert und dergleichen. Kreative Gruppen, eine Künstlergruppe, also auch Wohngruppen, also ein nicht krankenanstaltenorientierter Bereich, sondern ein sehr stark inklusionsorientierter Bereich.
Jetzt werde ich so ein bisschen umstellen. Ich fragte Frau Klug, dann will ich die auch noch begrüßen möchte. Zuerst Frau Magistra Angelika Klug. Er kommt von Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter, also HPE heißt der Verein, glaube ich, Burgenland. Wenn Sie vielleicht kurz erzählen, was macht HPE und welche Erfahrungen haben Sie als Angehöriger mit der Psychiatrie gemacht?
Ich möchte zur Erklärung, dass es HPE gibt und dass HPE notwendig ist, ein bisschen vorher sagen, wenn man einen psychisch erkrankten Angehörigen hat, das ist eine Situation, auf die man nie vorbereitet wurde. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, was man jetzt machen soll mit diesem Erkrankten, wie man damit umgehen soll, dass sich jemand vollkommen verändert hat, dass er nicht wiederzuerkennen ist, dass man nicht mit ihm kommunizieren kann und so weiter. Und aus diesen vielfältigen Problemen, die es gibt im Zusammenhang mit psychisch erkrankten Angehörigen, aber auch psychisch erkrankten Freunden, ist dann die Idee geboren, dass sich die Angehörigen und die Freunde zu Vereinen zusammengeschlossen haben. Und so ein Verein ist eben HPE, Hilfe für Angehörige und Freunde psychisch Erkrankter. HPE hat sich zur Aufgabe gemacht, die Angehörigen und die Freunde zu unterstützen mit Informationen, mit Beratungen, mit Veranstaltungen, um ihnen das Leben ein bisschen leichter zu machen, weil es so schwierig ist, wenn man einen Erkrankten in der Familie hat und sehr wenig oft auch weiß über die Erkrankung. Also wir informieren die Angehörigen, was dahinter steckt bei der Erkrankung. Wir versuchen auch, sie aufzufangen, weil die Angehörigen sehr erschöpft sind, sehr verzweifelt sind, weil sie jetzt auf einmal einen ganz veränderten Angehörigen haben. Mhm. Und wir machen das, indem wir zum Beispiel Selbsthilfegruppen anbieten. Das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebotes. In verschiedenen Bezirken haben wir diese Selbsthilfegruppen. Und da können die Angehörigen dann auf gleicher Augenhöhe mit den anderen reden. Da können sie sich austauschen. Da versteht der andere, wovon man spricht. Denn wenn man überhaupt nie mit psychischen Erkrankungen zu tun gehabt hat, dann versteht man gar nicht, was es wirklich bedeutet, dass man 365 Tage im Jahr einen erkrankten Angehörigen hat, mit dem man vielleicht zusammenlebt, also die ganzen Probleme des Zusammenlebens, der vielleicht allein lebt und wo immer die Angst im Hintergrund ist, was könnte jetzt passieren und so weiter. Wir bieten dann auch Beratungen an, das sind Einzelberatungen, die sind kostenlos und natürlich vertraulich. Und auch hier können die Menschen einmal reden über die Situation. Und das tut ihnen schon so gut. Und wenn sie dann rausgehen, dann gehen sie ein bisschen erleichtert hinaus. Wir können die Kranken nicht gesund machen, das ist klar. Aber wir können so ein bisschen Freundschaft, Unterstützung und Hilfe anbieten.
Vielleicht an dieser Stelle möchte ich auch noch erwähnen, dass es auch Selbsthilfegruppen von Betroffenen gibt, die auch selbst die Erfahrungen gemacht haben, sei es mit Psychiatrie oder mit psychischen Erkrankungen. Und Freakradio bringt normalerweise immer die Betroffenen in die Sendung. Das ist eines unserer Prinzipien, wobei auch Angehörige Betroffene sind für uns. Aber es ist gerade bei dieser Gruppe relativ schwierig. Wir werden noch später über den Begriff Stigmatisierung sprechen. Und diejenigen, die ich im Auge gehabt hätte, weil ich habe einmal gehört von jemandem, der erzählt hat in der Selbsthilfegruppe, wenn wir da zusammen sind, wir erkennen noch vor Ärzten, wann der Schub bei dem Nächsten wieder droht, weil sie einfach die Erfahrungen haben. Und die haben heute einen anderen Termin gehabt. So war es halt schwierig. Aber auf der anderen Seite, wir sind zu zweit oder zu dritt und wir haben eh wenig Zeit. Also ich hoffe, wir kommen mit all unseren Themen dann ganz gut durch. Und deshalb gleich die nächste Frage an den Herrn Professor Psoter. Könnten Sie uns vielleicht nur ganz kurz, weil wir bei der Vorbesprechung zur Sendung festgestellt haben, so einen einheitlichen State of the Art, so einheitliche normierte Standards gibt es eigentlich nicht, wo man ganz genau weiß, so in die Richtung geht's, dass Sie uns einen kurzen Überblick gibt, weil es gibt so vieles, was man da im Kopf hat, Zwangsjacke, eingesperrt sein, Google-Hupf und so weiter. Und das ist ja vielleicht doch nicht mehr ganz das, was Psychiatrie heute ist.
Das ist Gott sei Dank bei weitem nicht mehr ganz das, was Psychiatrie heute ist. Ich glaube, man muss überhaupt einmal feststellen, dass Psychiatrie heute, nachdem sie auch viele Menschen betrifft, nicht vorwiegend im Spitalsbereich, vor allem nicht im, sozusagen nicht Ambulanz, Spitalambulanz, sondern im stationären Bereich des Spitals stattfindet. Natürlich gibt's Stationen für Psychiatrie und das ist auch gut so. Aber in Wirklichkeit findet das überwiegende Handeln ambulant statt. Ja? Das ist auch eine Entwicklung, die stark in Wien vom BSD Wien geprägt ist, weil wir ja auch versuchen, zum Teil auch recht aufwendige Behandlungen in einem ambulanten Bereich zu halten und so zu gewährleisten. Was ist Psychiatrie heute? Gibt es States of the Art? Es gibt eine Reihe davon und es gibt sie vor allem in der Behandlung und Therapie bestimmter Erkrankungen. Da gibt es durchaus vergleichbar zu allen anderen medizinischen Fächern State of the Art. Durchaus vergleichbar zu allen anderen medizinischen Fächern wird nicht immer und überall State of the Art behandelt. Ich nenne jetzt einige Erkrankungsformen, beispielsweise bei verschiedenen Formen der Depression gibt es das, bei verschiedenen Formen der Angststörung, auch bei verschiedenen Formen der Psychose, auch der bipolaren Psychose, also das, was man früher manisch-depressives Kranksein nannte, da gibt es ganz klare State-of-the-Art-Anleitungen dazu. Die Fragestellung, wo ist jemand in seinem und wo und wie ist jemand in seinem Bewegungsradius zu begrenzen, also jetzt die sogenannte geschlossene Psychiatrie, die es in Wien im Grunde gar nicht gibt, weil die Stationen sind an sich alle offen, wenngleich Menschen auch für eine bestimmte Zeit, und das ist gerichtlich überprüft und unterliegt einer starken Kontrolle, wenngleich auch Menschen dann eine Zeit lang in einem begrenzten Bereich Bewegungsfreiheit haben, so ist das in Summe ein Bereich, zu dem es sehr unterschiedliche Haltungen gibt und wo man nicht von irgendeiner ganz klaren State-of-the-Art-Linie sprechen kann. Weder österreichweit, geschweige denn Europa noch weltweit. Also bei den Erkrankungsformen ganz klares State-of-the-Art, in wie behandle ich, was ist medikamentös, was ist therapeutisch zu beantworten. Ja? Aber jetzt in verschiedenen Formen der Organisation der Behandlung gibt sehr unterschiedliche Entwicklungen.
Frau Klug, wir sind eigentlich schon mitten in dem ersten Thema, was wir uns gesetzt haben, nämlich dem Freiheitsentzug, auf den sich jetzt bereits im letzten Teil des Statements der Herr Dr. Psoter bezogen hat. Freiheitsentzug ist ja so eine ambivalente Sache. Einerseits möchte ja die Bevölkerung schon auch einen gewissen Schutz haben, wobei Schutz, da muss man auch unterscheiden zwischen gefährlichen Verhalten und dem unerwünschten Verhalten, weil wir haben ja so viele Standards in unseren Verhaltensweisen und wenn dann Leute unberechenbar sind, das wollen manche nicht, weil sie daran gewöhnt sind, dass alles immer so funktioniert, wie sie es gewohnt sind. Welchen Standpunkt haben Sie da als Angehörige?
Für mich ist es jetzt einmal wichtig zu betonen, es gibt sehr wenige psychisch Kranke, die wirklich für andere gefährlich sind. Viel häufiger ist die Gefahr für sich selbst. Eine psychische Erkrankung ist eigentlich eine sehr gefährliche Erkrankung, weil die Suizidgefahr eben eine große ist. Das möchte ich vorausschicken. Dann möchte ich auch noch vorausschicken, ein bisschen die Situation erklären, die dazu führt, dass jemand gegen seinen Willen ins Krankenhaus gebracht wird. Dann muss es vorher schon sehr eskaliert sein. Meist sind es eigentlich die Angehörigen, die dann Polizei rufen und die dann veranlassen, dass jemand ins Krankenhaus gebracht wird. Also da ist meist die erkrankte Person schon so aufgeregt. Es ist ein ganz starker Aufgeregtheitszustand, sowohl für den Kranken als auch für den Angehörigen. Eine sehr schwierige Situation. Und dann ruft man Hilfe von außen. Und wenn es eben dann nicht anders geht, dann wird der Erkrankte hineingebracht. Jetzt haben wir eben Angehörige, die es schon erlebt haben und die dann sagen, ja, ich bin mir vorgekommen wie jemand, der jetzt in ein Gefängnis gebracht wird. Also auch ein sehr traumatisierendes Erlebnis für den Erkrankten. Die ganze Situation ist auch sehr traumatisierend für die Angehörigen mit den dazugehörigen Schuldgefühlen. Ihnen wird im Nachhinein die Schuld gegeben, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurden. Wenn dann die Personen im Krankenhaus sind, dann ist es für uns Angehörige und natürlich für die Kranken wichtig, dass die Behandlung so effektiv wie nur möglich ist. Und da ist einer unserer Wünsche mehr Personal, mehr Ressourcen, mehr Geld, damit man die Kranken wirklich so behandeln kann, dass dieser Aufenthalt auch etwas bringt. Denn wir haben sowohl die Erfahrung gemacht, dass jemand dadurch wachgerüttelt wurde und endlich einen Kontakt gehabt hat zu einem Arzt und sich das positiv ausgewirkt hat. Wir haben aber auch die Erfahrung, dass sich das sehr negativ ausgewirkt hat, dass jemand sich eben eingesperrt fühlte, dass jemand sich nicht verstanden fühlte, dass jemand mit der Medikation oder mit der Situation, da in diesem Krankenhaus zu sein, nicht umgehen konnte. Also da gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen und da ist unser großer Wunsch, dass mit so viel Einfühlungsvermögen und mit so viel Können und Wissen wie nur möglich auf die Kranken zugegangen wird.
Die Zeit ist mittlerweile so schnell vergangen, dass wir schon fast bei der Hälfte sind. Deshalb wäre es jetzt mal Zeit für Frank Sinatra.
Would you like to swing on a star? Carry moonbeams over the jar and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. He kicks up at anything he hears. His back is brawny and his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace.
Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus, heute zum Thema offene oder verschlossene Psychiatrie. Ich würde vorschlagen, wir gehen ein bisschen zu einem anderen Thema, kommen aber dann noch auf diese geschlossene Anstalt zurück. Und ich würde jetzt gerne zwei anonymisierte Beispiele nennen und bringen und sage auch gleich dazu, die Namen sind nicht die Originalnamen, sondern fremde Namen. Also Frau Maria zum Beispiel hatte sich bis zu ihrem 30. Lebensjahr geweigert, irgendwelche Medikamente zu nehmen, nicht einmal Aspirin. Dann kam es zu mehreren Zusammenbrüchen, teilweise mit Einweisungen verschiedener Anstalten, auch im Ausland. Und da sie aber ein Kind hat, hat sie dann versucht, eine optimale Abwägung der Mittel zu finden. Und hat mir dann einmal erzählt, wenn ich spüre, es wird mir wieder alles zu viel und ich kann nicht mehr schlafen, dann nehme ich jetzt ein Viertel Haldol, das ist so ein Mittel, ich kenne es nicht, aber Ihnen wird es was sagen. Dann möchte ich nicht mehr die Kontrolle über mich verlieren und nicht mehr von meinem Kind getrennt werden. Und tatsächlich hat sie das eigentlich ganz gut im Griff, wie es ausschaut. Also die Zusammenbrüche sind relativ selten und dann auch nicht mehr so schlimm. Und ein anderes Beispiel, da geht es auch um die Medikamente. Herr Georg, auch wieder ein nicht der Originalname, hat einen Unfall gehabt. Und es war nicht ganz klar, ob es ein Unfall wirklich war oder ob es ein Selbstmordversuch gewesen ist. Er war schwer verletzt, auch die Leber in Mitleidenschaft gezogen. Und dann kam Herr Georg auf die Psychiatrie und hat auch schwere Medikamente bekommen. Die Angehörigen haben ihn dann als apathisch geschildert und sein psychischer Zustand hat sich scheinbar sehr verschlechtert, aber auch der physische Zustand und vielleicht auch deshalb, weil ja die Leber durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen war. Die Angehörigen haben sich also Sorgen gemacht. Und dann war es nicht leicht, für die Angehörigen zu den Verantwortlichen vorzudringen. Und sie haben sich zunächst ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Es ist ihnen dann aber gelungen, mit einem anderen Experten den zu Rate zu ziehen. Und der hat gemeinsam mit den anderen festgestellt, dass man die Anzahl der Medikamente durchaus von mehr als 10 auf 1 reduzieren kann. Und seitdem, so der Gesamteindruck, hat sich sowohl das psychische Befinden als auch der gesundheitliche Gesamtzustand enorm verbessert. Das sind jetzt zwei willkürlich herausgegriffene Beispiele, aber es sind auch ein bisschen so Aspekte der Medikamentation und auch letztendlich ein bisschen des Eingesperrten und des Isoliertseins, die da kommen. Sind das typische Beispiele, Herr Dr. Psota, oder muss man das ergänzen mit anderen?
Also das Beispiel der Frau, ganz prototypisch sind beide nicht. Mhm. Ja, weder die Situation der Frau Maria noch des Herrn Georg. Aber wenn es unter den beiden sozusagen eine typischere Situation gibt, dann wäre es die der Frau Maria, wo man ganz klar sagen muss, wenn wir schon zuerst von State of the Art geredet haben, State of the Art ist das heute nicht, wie die Frau Maria das handelt. Aber das heißt nicht, dass es ihr nicht helfen kann. Und wenn ich jetzt auch hier wieder an eine ambulante Behandlungssituation, wie beispielsweise beim psychosozialen Dienst, denke, dann kann ich ja mit jemandem nur etwas vereinbaren, was er bereit ist zu tun. Das heißt, das ist ja dann, behandeln ist dann oft schon auch ein Stück Verhandeln. Wie legen wir das gemeinsam am geschicktesten an? Mhm. Also da würde ich der Frau Maria den Tipp geben, dass es dann noch bessere Möglichkeiten gibt.
Gut, wobei ich nicht dazu gesagt habe, dass sie sehr wohl einen Psychiater und Psychotherapeuten, der beides ist, auch hat und mit dem das dann immer gleich abspricht.
Ja, es ist eine Form, mit der sie offenbar ein Stück weit Erfolg hat. Vielleicht gibt es noch andere Formen, mit denen sie noch mehr Erfolg hat.
Aha, und welche wären das ungefähr?
Also beispielsweise die fraktionierte Behandlung, dass man an, ab, ist etwas, was unter Umständen im Langzeitverlauf nicht so günstige Auswirkungen hat. Auch im Bereich der Nebenwirkungen nicht nur günstige Auswirkungen haben muss. Möglichst wenig, so viel wie es braucht, aber eher konstant, wenn es eine chronische Erkrankung wäre, was ich ja nicht weiß bei der Frau Maria, auch in Kenntnis des Medikaments, das Sie erwähnt haben. Okay, beim Herrn Georg ist es aus meiner Sicht eine relativ atypische Geschichte, weil es an sich mit einer ganz anderen Geschichte, die nicht primär irgendwie psychiatrisches beginnt, aber dann bei etwas mündet, was man häufig in der Medizin findet, nämlich dass weniger mehr ist. Ja? Weniger Medikation, mehr Erfolg. Und das betrifft nicht nur die Psychiatrie, es betrifft sehr viele andere Formen der Medizin auch. Gut ist, was hilft. Ja? Mhm. Und da denke ich, bin ich froh, dass er eine Form gefunden hat, die ihn nicht in eine konstante Dämpfung, die ihn ja auch isoliert, sozusagen versetzt. Ja.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, um den Punkt an der Medikamentation auch schon abzuschließen, bedeutet das, wenn ich es verstanden habe, dass man möglichst geringe, aber möglichst wirksame Dosen verteilt gibt, um im ersten Beispiel das zu verhindern, dass man dann irgendwann mal was nimmt und dann wieder absetzt und dann noch einmal mal in die Krise kommt, sondern dass man eigentlich kontinuierlich was gibt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, wobei das auf die Erkrankungsform ankommt. Mhm. Ja, und kontinuierlich heißt nicht unbedingt lebenslang.
Ja.
Ja. Das heißt über größere Zeiträume. Eine chronische Erkrankung, welche jetzt auch immer. Also wenn Sie haben Rheuma in Form der einer chronischen Polyarthritis, dann brauchen Sie eine chronische Behandlung. Wenn Sie Diabetes haben, dann brauchen Sie das Insulin nicht nur hin und wieder. Ja. Sondern Sie brauchen ein Basisinsulin und vielleicht noch einiges gelegentlich dazu, je nachdem wie Sie etc. Ja, wie Sie mit Ihrem Leben umgehen. Das ist in der Psychiatrie nicht grundsätzlich anders. Mhm. Wenn das Erkrankungsformen sind, die primär eher auf Psychotherapie ansprechen, dann ist es ja sowieso wieder was anderes. Ja? Das gilt aber für viele schwere Erkrankungsformen der Psychiatrie oder für bestimmte Erkrankungsformen der Psychiatrie mit chronisch akzentuierten Verläufen nicht unbedingt. Ja. Aber das müsste man jetzt wirklich, das würde
die ich Zeit verstehe. Ansprechen. Aber es gibt ja in der Öffentlichkeit oft auch die Meinung, na, aber da braucht man keine Medikamente, weil das könnte man eh mit Psychotherapie machen. Ich habe so den Eindruck, das mag ja vielleicht im einen oder anderen Fall gut sein und kann auch schon sein, dass man vielleicht einmal Medikamente gibt, wo man was anderes machen könnte, aber es gibt wahrscheinlich auch Fälle, da geht's nicht anders, als dass man Medikamente gibt.
Ich will es gar nicht so formuliert haben, offen gestanden. Das ist nicht die Ultima Ratio, dann geht es halt nur mit Medikamenten. Es gibt bestimmte Erkrankungsformen zu bestimmten Zeiten im Lebensverlauf, da braucht es ein Medikament. Es ist so. Mhm. Ja? Es ist in der Medizin generell so. Ja? Und dann ist das halt auch in der Psychiatrie so. Bringt da nichts, da eine Dialektik, sozusagen einen Gegensatz zur Psychotherapie zu entwickeln, denn häufig ist es so, dass eine gute und erfolgreiche medikamentöse Behandlung überhaupt erst die Voraussetzung schafft, dass eine Psychotherapie dann möglich wird. Bitte, man muss bei einer Psychotherapie Zeiten einhalten können. Man muss, das braucht eine Konstanz. Eine Psychotherapie hat auch konfrontative Elemente. Das ist ja nicht eine permanente seelische Streicheleinheit. Mhm. Ja, Psychotherapie kommt jetzt darauf an, auch welche Form, ist ja auch etwas, was, das ist harte Arbeit für beide Teile. Und zu der muss man erst einmal in der Lage sein. Ja? Mhm. Also, da gibt es schon verschiedene Formen, wie man letztlich auch mit einer medikamentösen Behandlung überhaupt das Gelingen, das Zustandekommen einer psychotherapeutischen Arbeit unterstützen kann.
Da möchte ich jetzt zum letzten Punkt kommen und die Überschrift heißt selbstbestimmte Teilhabe. Frau Klug, Sie haben ja jetzt auch ein bisschen was mitbekommen bei dem Beispiel über die Medikamentation, wie es den Angehörigen so gegangen ist. In beiden Fällen waren aber so Anteile an Selbstbestimmung dann schon durchaus dabei. Was ist für Sie wichtig und möglich von diesem Aspekt selbstbestimmte Teilhabe?
Ich möchte jetzt auf dieses Beispiel noch zurückkommen, wo die Angehörigen mit den Ärzten gesprochen haben und es sich dann letztendlich für den Erkrankten positiv ausgewirkt haben, dass sie letztendlich angehört wurden. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass sowohl jetzt die Kranken als Teilnehmer, Gesprächsteilnehmer ernst genommen werden, als auch die Angehörigen, die so viele Informationen liefern können. Die Angehörigen sind es, die die meiste Zeit mit dem Erkrankten verbringen. Und die können dann auch erkennen, wenn es dem Kranken schlecht geht. Und die sind vielleicht 12 Stunden am Tag mit dem Kranken zusammen. So lange kann der sich nicht zusammenreißen. Er kann sich aber vielleicht zusammenreißen, während er mit dem Arzt spricht. Also die Angehörigen werden, glaube ich, ein bisschen jetzt als Ressource schon ernster genommen und schön ist es, wenn die Ärzte sagen, ja, bitte stellen Sie mir die Situation dar. Weil dann noch mehr Informationen am Tisch liegen und das für alle Beteiligten sehr gut ist. Und es ist sehr kränkend für die Angehörigen, wenn sie überhaupt nicht angehört werden, weil sie ja meist mit sehr viel Emotion am Erkrankten hängen und das Beste auch für ihn wollen.
Ja, wir hören schon die Schlussmusik. Meine allerletzte Frage an Sie, Herr Dr. Psoter. Es ist ja bei der Teilhabe nicht nur die Psychiatrie, der Ansprechpartner, sondern die ganze Gesellschaft. Und da gibt es halt zum Teil auch noch Ängste. Und ich weiß, dass Sie von Promente zum Beispiel sehr viel auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Wie sehen Sie eigentlich das Bild? Kann es in Richtung Teilhabe und in Richtung Selbstbestimmung gehen?
Also ich glaube, es kann in die Richtung gehen und ich denke, dass es soweit auch nur irgend möglich in die Richtung gehen soll, weil Teilhabe, letztlich Inklusion, ich will dieses Wort auch noch einmal benennen, bedeutet, und dass es eine Selbstverständlichkeit des Miteinanders wird. Das ist noch ein weiter Weg, aber ich denke, wir sind gut beraten, diesen Weg zu gehen und werden das auch in einer trialogischen Weise, also die Betroffenen, die Angehörigen und die Profis miteinander gestalten.
Ja, und wir werden über dieses Thema ganz sicher in nächster Zeit wieder berichten mit anderen Schwerpunkten. Ich möchte einen kurzen Ausblick geben am nächsten Dienstag, dem 31. Mai. Hören Sie ab 20 Uhr zunächst die Sendung Gebärden mit Barrieren und im Anschluss eine Sendung zum Club 81. Wir danken den Gästen hier auf dem Podium und Ihnen vor den Apparaten fürs Zuhören. Namens des gesamten Frickradio-Teams verabschiedet sich Gerhard Wagner. Bis zum nächsten Mal.
And in mine, it's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die, and the war.